Liebe Freunde, ich habe ja angefangen, euch wichtige Persönlichkeiten aus dem Alten Testament zu predigen. Adam war der Erste, wahrscheinlich der Schönste von allen Menschen, der Prototyp, wie jeder Mensch werden sollte. Aber man muss ihm ankreiden, dass er die dunkle Seite seiner Persönlichkeit erforscht hat. Und das gab uns die Frage auf, wer bin ich eigentlich als Mensch, der ich ja auch ein Adam bin? Josef war der Zweite in der Reihe und da hat uns beschäftigt, wie das eigentlich kommt, dass einer, der so viele Missgeschicke erlebt, so viel Schreckliches erfahren muss, dass er trotzdem nicht zerbricht, sondern dass er so etwas wie einen evangelischen Charakter entwickelt, evangelisch in dem Sinne, dem Evangelium gemäß, so ähnlich wie Jesus. Einer, der vergeben kann, der an Schuld nicht festhält, nachahmenswert. So will ich auch sein. Heute ist Mose dran. Wenn man um einen Mann wie Mose herumgeht und ihn von allen Seiten betrachtet, dann liegt es nahe, ihn auf einen ganz hohen Sockel zu stellen und ihn quasi zu einem Heiligen zu stilisieren. Und die Lesung, die Helmut Citralla uns im Hebräerbrief gelesen hat, deutet das ja schon an. Mose hat alles richtig gemacht. Gottes Plan gelingt mit ihm alles gut. Und dafür braucht der Hebräer nur 6 Verse. Und er reduziert Mose auf ein einziges Wort, auf ein Merkmal, nämlich Glauben. Mose glaubte Gott. Mehr braucht es nicht, auch für uns nicht, will der Autor des Hebräerbriefs sagen. Das ist die Pointe, das ist der springende Punkt. Nur Glaube allein reicht. Nun haben wir aber ganze 4 Bücher im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, mit vielen Kapiteln und tausenden von Versen, in denen neben Gott Mose die Hauptfigur ist. Und wenn wir diese Bücher lesen, dann bekommen wir ein differenziertes Bild von dem Mann Mose, von seinem Charakter, von seiner Herkunft, seiner Geschichte, seiner Familie, seiner Karriere, seinem Glauben und seinem Ende. Und sein Leben bietet Stoff für mindestens 10 Predigten, wenn nicht mehr. Aber heute soll es nur um eine Sache gehen, und zwar um Mose und die Furcht Gottes. Und dazu möchte ich gerne die erste Folie haben. Dankeschön. Ich will jetzt aber nicht eine große Erklärung abgeben, was denn die Furcht Gottes ist, sondern ich möchte nur 2 Episoden aus dem Leben des Mose erzählen und sie auslegen, um zu zeigen, was damit gemeint ist, mit der Furcht Gottes. Und ich beginne mit seiner Berufung. Gott mischt sich plötzlich in sein Leben ein. Und Gott sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Ihr Lieben, Mose ist Senior. Er ist sozusagen in der dritten Lebenshälfte, als Gott ihm begegnet und ihn beruft, Israel aus Ägypten zu führen. Damals starben die Leute wesentlich früher als heute. Und 80, so alt war Mose, 80 war ein sehr stolzes Alter. Mose reagiert genauso, wie wir Senioren normalerweise reagieren. Er ist kritisch. Und er hat seinen eigenen Kopf. Er kann sich nicht vorstellen, noch einmal durchzustarten und in die Mitarbeit einzusteigen. Er hat sich eigentlich schon innerlich zur Ruhe gesetzt und auf seinen Lebensabend eingestellt. Und wir finden das heutzutage schon viel früher in der Biografie mancher Menschen. Also manche 30-Jährige leben so, als wären sie schon 70. Zwei Kapitel lang versucht Gott nun, ihn zu überzeugen, dass er nach Ägypten gehen und das Volk Israel aus seiner lebensbedrohlichen Lage herausführen soll. Gott bekniet ihn förmlich. Aber Mose sagt nicht mal, okay, das muss ich mir noch überlegen oder darüber muss ich noch mal schlafen, sondern er sagt ganz einfach, nein, danke, such dir einen anderen. Und zum Schluss, da sagt er gar nichts mehr und geht einfach weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Ende dieser Berufungsgeschichte ist eine große Pleite und das lässt Gott zornig zurück. Es lässt Gott zwar zornig, aber nicht hilflos zurück. Und das wird Mose erkennen. Wenn man die folgenden Verse liest, dann hat man den Eindruck, dass Gott noch einmal hinter ihm herruft, als er weggeht. Sieh zu, wenn du nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr. Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und jetzt kommt es. Und es geschah auf dem Weg in der Herberge, also auf dem Weg nach Ägypten, in der Herberge, da trat der Herr ihm entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte ihn damit und sagte, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Also wenn wir das ein bisschen moderner formulieren würden, dann sagt Zippora, wahrhaftig, du bist mir ein sauberer Ehemann, bringst uns so in Gefahr. Also abgesehen von dem inhaltlichen Problem, dass Gott zu so drastischen Maßnahmen greifen will, haben wir es gleichzeitig noch mit einer Übersetzungsschwierigkeit zu tun. Wen überfällt Gott da eigentlich? Mose oder seinen Sohn? Wenn er Mose überfällt, dann hat es ja eine, dann ist das logisch, denn Mose hat Gott die kalte Schulter gezeigt. Gott lässt nicht so mit sich umspringen, also geht er ihm an die Kehle und drückt ihm die Luft ab. Wenn es aber der Sohn ist, den Gott überfällt, der dann mit dem Tod ringt, dann hätte diese Sache auch eine innere Logik. Denn Gott hat ja zuletzt hinter Mose hergerufen und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn Israel ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Dann würde die Botschaft, die Mose dem Pharao sagen soll, auf einmal auch gegen ihn, den unwilligen Boten, und sich gegen seinen Sohn wenden. Mose ist in höchster Not. Entweder er selbst oder sein erstgeborener Sohn wird gleich sterben. Und dies ist für ihn die Stunde der Wahrheit. Er erlebt es hautnah, dass der Herr zu fürchten ist. Und er lernt, wenn ich mit Gott diskutieren will, dann muss ich mir das zweimal überlegen, ob ich gegen so einen Gegner antreten kann. Er erkennt, Gott ist mächtig, er kann alles, er ist der Herr über Leben und Tod. Und Mose ist zutiefst erschüttert. Und mir scheint das ebenso wichtig zu sein wie die rettende Operation, die seine Frau Zipora vornimmt. Beschneidung steht ja symbolisch in einem Sinnzusammenhang mit dem besser hören können. Der Prophet Jeremia hat das so ausgelegt, dass man besser auf Gott hören kann. Und ihr Lieben, wenn wir das auf uns übertragen, erst wenn ich Jesus am Kreuz ansehe und verstehe, dass sein Blut für mich, für meine aufgeblätterten, offen am Tage liegenden Sünden geflossen ist, dann werde ich in meinem Herzen umgewandelt und werde zu einem Mensch, der gehorsam sein will. Vorher nicht. Bestimmte Ereignisse in unserem Leben sind dazu gemacht, dass wir erkennen, wie es um unseren inneren Kern bestellt ist, ob da die grundlegende Rebellion und der Missmut gegen Gottes Wort schon besiegt ist oder nicht. Und jeder, der schon einmal mit Gott gekämpft hat, und ich vermute, dass wir das alle schon getan haben, und der dann auf Gottes Linie eingeschwenkt ist, der weiß, dass das Ergebnis dann nicht Hass gegen Gott ist oder Angst vor ihm, sondern Friede und eine tiefe Dankbarkeit. Unser innerer Mensch freut sich nämlich, wenn er feststellt, dass Gott stärker ist als ich. Und wenn ich mir sagen kann, Gott kommt mit mir zurecht. Ich vielleicht nicht immer, aber Gott kommt mit mir zurecht. Die Furcht Gottes führt mich dann zur Anbetung. Nun könnte man denken, wenn ich Gott fürchte und liebe, dann wird alles gut. Und wir beobachten tatsächlich, dass sich ein wunderbares Verhältnis zwischen Mose und Gott entspinnt. Gott redet mit ihm, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Mose wird auch Zeuge von atemberaubenden Wundern. Das Meer teilt sich vor ihm. Die Feinde ertrinken im Wasser. Gott führt und sorgt für sein Volk in der Wüste mit wunderbaren Dingen. Aber wir sehen nicht, dass Mose alles glückt. Kaum sind sie nämlich aus Ägypten entronnen, da fangen die Klagen an. Also man murrt über den Weg, über den mageren Speisezettel, über die Art der Leitung, die Mose ausübt. Erst rebelliert das Volk, dann wollen die Leviten ihn absetzen. Zum Schluss versuchen Miriam und Aaron, seine leiblichen Geschwister, einen Putschversuch. Gar nicht zu reden von den ganzen Angriffen und Hinterhalten der Beduinen in der Wüste. Und einmal so gegen Ende der 40-jährigen Wanderung ist wieder einmal Revolution angesagt. Es gibt kein Wasser. Alles schreit durcheinander und fordert Moses Kopf. Und hier ist die Anklage. Wozu habt ihr das Volk des Herrn in diese Wüste geführt? doch nur um uns und unser Vieh verdorsten zu lassen. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier wächst nichts, kein Getreide, keine Feigen, keine Trauben und keine Granatäpfel. Nicht einmal Wasser gibt es. Und so geht es weiter. Da erschien ihnen der Herr in seiner Herrlichkeit. Er sprach zu Mose: Nimm deinen Stab, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen, sprecht laut zu dem Stein, sodass alle es hören. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Mose gehorchte und nahm den Stab, der im Heiligtum lag. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief: Passt gut auf, ihr widerspenstigen Menschen! Sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Rebellion vereitelt, aber Ziel verfehlt. Ihr habt mir nicht vertraut, sagte der Herr, und meinen heiligen Namen nicht geehrt, sondern euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Ihr Lieben, ich muss sagen, dass mir diese Geschichte immer Furcht eingejagt hat. Wie kann das angehen, dass Gott die treuesten und besten seiner Leute so abstraft? Ich habe mich gefragt, wie wird es mir dann gehen, der ich bei weitem nicht das Format von Mose habe? Und es ist interessant, wie schnell die Anfrage an Gott dann umkippt zur Anklage. Wie kann Gott das zulassen? Das ist doch ungerecht. Wenn Gott so ist, dann wollen wir ihn nicht. Wir waren angetreten mit dem Glauben, dass Gott gut ist. Gott, du entsprichst nicht unseren Vorstellungen. Das ist doch nicht human, was du da tust. Und das ist die allerschwerste Anschuldigung, die man heute gegen Gott vorbringen kann. Er ist inhuman. Aber nichts von alledem bei Mose. Wir hören keine Anklage, kein Weinen, er fällt nicht in eine Depression und er wird auch nicht zum Atheisten. Mose verschweigt dieses peinliche Erlebnis auch nicht. Er lässt es sogar an verschiedenen Stellen seiner Geschichte extra aufschreiben. Und er bekennt: Ich habe das Ziel Gottes nicht erreicht, weil ich ungehorsam war. Ich glaube, die Furcht Gottes veranlasst ihn nicht, in die Position eines Opfers zu schlüpfen und zu sagen: Alle anderen sind schuld, aber ich nicht, ich bin der Arme. Sondern er setzt sich selber auf die Anklagebank und bekennt: Gott hat recht. Gott hat recht. Ich habe den Auftrag, den er mir gegeben hatte, nicht so erfüllt, wie ich es sollte. Ich unterwerfe mich Gott und seiner Barmherzigkeit. Was hat Gott eigentlich vorgehabt? Vielleicht ahnen wir das. Er wollte nicht zweimal das gleiche Wunder tun. Einmal hatte er ja Mose befohlen, mit dem Stab gegen einen Felsen zu schlagen. Und dann kam Wasser raus, das ganze Volk konnte trinken. Sie haben wahrscheinlich Monate, noch Jahre lang von diesem Wunder gesprochen. Und diesmal wollte Gott erreichen, dass sie glauben, dass allein auf das Wort des Herrn hin der Felsen Wasser speit. Aber nein, Mose schlägt den Felsen und untermauert damit etwas, was schon im Geheimen angefangen hat zu wachsen, nämlich die Verehrung des Zauberstabs von Mose. So haben sie den angesehen, dieser Stab, der alles konnte. Wir Menschen binden uns so gerne an etwas Sichtbares. Und wir bauen dann einen Schrein drumherum und machen das zu einem Götzen. Gott wollte ganz einfach, dass wir kapieren, um gerettet zu werden, muss man nur rufen. Wir müssen nur rufen, Jesus, hilf mir. Mose bleibt Gottes Freund, obwohl ihm Gott seinen Traum zerschlägt, siegreich in das gelobte Land einzuziehen. Und wie barmherzig geht Gott am Ende doch noch mit ihm um. Er zeigt ihm nämlich das Land in der aufgehenden Sonne mit seinen Bergen und Hügeln und den fruchtbaren Ebenen. Und er darf es einen Tag lang ansehen, bis die Abendsonne das Panorama vergoldet. Die Verheißung gilt trotzdem noch. Wie ist das eigentlich bei uns? Kündigen wir Gott die Freundschaft, wenn er uns zumutet, mit einem Kummer zu leben oder eine Situation zu akzeptieren, die er nicht ändern will? Oder halten wir an der Verheißung fest, dass wir Erben sind, Erben der Herrlichkeit, und dass wir einmal Jesus sehen werden und dass dann unsere Tränen getrocknet und alle unsere Fragen beantwortet und die Orden und Ehrenszeichen verteilt werden, aber nicht hier. Was lernen wir von Mose? Also ich lerne von ihm, Gott fürchten im biblischen Sinne heißt aufhören, gegen seinen Willen zu rebellieren. Und auch manchmal einfach nur zu schreien, Herr, hilf. Jesus, komm in mein Leben ganz neu. Gott fürchten heißt gehorsam werden und tun, was er von mir will. Ich habe keinen Stab, ich muss nicht gegen einen Felsen hauen. Aber es gibt andere Dinge, für euch sicher auch. Gehorsam sein und das tun, was der Herr uns gezeigt hat. Und das Dritte ist, Gott fürchten führt nicht zu einer verkrümmten, neurotischen Persönlichkeit, wie manche meinen, sondern Gott fürchten führt zur Anbetung und zur Freude darüber, dass Gott so mächtig ist und so groß und so barmherzig. Möge Gott uns das schenken, dass wir Fachleute in der Furcht des Herrn werden, die andere anleiten können darin, diesen Gott zu finden, der uns glücklich macht. Amen.